Und das liegt schon in der Konstruktion vom Mensch, die Beziehung. Und schon länger beschäftigt mich ein Gedanke. Wir sind die richtige Richtigblätter, Entschuldigung. Das wichtigste Gebot. Wir kennen die Geschichte. Jesus war für die Juden ein Phänomen. Da tritt ein 30-jähriger Zimmermann auf. Er hat weder Theologie studiert, er ist weder aus einer Familie von den Pharisäern, von den Sadduzäern, noch von den Schriftgelehrten. Der tritt auf einmal auf und hat ein unglaubliches Bibelwissen. Und sie testen ihn auf alle möglichen Arten und Weisen. Und in Markus 12 lesen wir von so einem Test. Einer der Gesetzeslehrer hatte ihrem Streitgespräch zugehört und bemerkt, wie treffend Jesus den Sadduzäern antwortete. Nun trat er näher und fragte ihn, was ist das wichtigste Gebot von allen? Das Wichtigste, erwiderte Jesus, ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Und du, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. An zweiter Stelle steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Da sagte der Gesetzeslehrer, Rabbi, das hast du sehr gut gesagt. Es ist wirklich so, wie du sagst. Es gibt nur einen einzigen Gott und außer ihm keinen. Und ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit all seinen Gedanken und mit ganzer Kraft und seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist viel mehr wert als alle unsere Opfer. Als Jesus sah, mit welcher Einsicht der Mann geantwortet hatte, sagte er zu ihm, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Danach wagte niemand mehr, ihm eine Frage zu stellen. Es ist mir nicht bekannt gewesen, was der Dick wird predigen letzten Sonntag. Ich habe meine Vorbereitungen und mich entscheidet, den Text nachher schon vorher getroffen. Aber irgendwie habe ich gefunden, es passt. Und tatsächlich, die Liebe ist so etwas Wichtiges. Aber dass ausgerechnet Gott auch will, dass wir ihn lieben, ist schon noch speziell. Das müsste ja auch in uns hineingelegt sein. Und bei allen Freiheiten, die wir haben, ist das eine der Forderungen, die einfach bestehen bleibt. Die Liebe, die unsere Beziehungen soll prägen, es zieht sich durch die ganze Bibel. Und es ist vielleicht auch wegen dem gerade besonders angefochten. Ich merke das an mir selber. In Liebe unterwegs zu sein, miteinander. Das ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass die Auswirkungen enorm sind. Evangelisation, ein Zeugnis zu sein. Ohne Liebe kannst du gerade vergessen. Funktioniert nicht. Und dass es so wichtig ist, merken wir auch am hohepriesterlichen Gebet, wenn Jesus selber betet, ich bete, dass sie alle eins sind, und zwar so, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen sie in uns eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Boah, was ist denn das für eine Dimension? Und was ist das für eine Verantwortung, die wir haben? Das macht mich sehr betroffen, das macht mich schudern. Da versagen wir grässlich. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind. Das ist Ziel, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie die vollkommene Einheit gewinnen und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, so wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen nämlich meine Herrlichkeit sehen können, wie du mir gegeben hast, weil du mich liebtest, schon vor der Gründung dieser Welt. Es ist ein viel bepredigtes Thema, die Liebe. Und der Fokus ist oft auf die Liebe untereinander. Und das ist ja auch gut so, weil das ist das, was sehr praktisch ist. Aber manchmal frage ich mich, ob wir es nicht verkehrt machen. Ob nicht die Forderung auch so die Predigtthema sein. Auch etwas so zu sein, das unser Leben prägt. Das jeden Tag von uns prägt. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Und du, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. Ich sage das für mich selber und irgendwie hat es mich in letzter Zeit länger beschäftigt. Ist in unserer evangelikalen Welt nicht der Fokus wahnsinnig stark aufs Miteinander? Aufs Tollhaben miteinander? Auf eine tolle Beziehung haben, feine Sachen essen, miteinander Feste feiern. Aber wie ist es denn mit Gott? Ist das alles so weit weg? Und ich habe mir so überlegt, was könnte das für dich, Stefan, konkret bedeuten? Gott lieben mit ganzem Herz. Es ist natürlich einfach, gell? Wenn du eine feine Tasse Kaffee vor dir hast, das kann etwas anderes sein. Wenn du in einer Villa bist und der Tesla steht vor der Tür. Die Speisen von der Solarkollektor auf dem eigenen Dach. Hast eine liebe Frau, tolle Kinder, folgsam. Alle gut in der Schule, gesund. Am Arbeitsplatz lieben die alle. Und sie finden es toll, was du machst. Und kannst super in die Ferien. Dann ist es vielleicht einfach zu sagen, ich liebe Gott. So einen segnenden Gott. Und seien wir ehrlich, oft geht es uns ja eigentlich schon gut. Vieles von dem haben wir vielleicht sogar und merken es gar nicht. Und trotzdem schaffen wir es nicht, Gott wirklich zu lieben. Von ganzem Herz. Anders sieht es aus, wenn es so ist. Dann wird es schwierig. Es gibt Christen, die leben so. Es macht mich sehr betroffen, wenn ich dann von denen höre, wie es ihnen geht. Ich glaube, ich habe euch schon erzählt, vom Favos. Das Kaderlis kennen ihn auch. Ein Syrer, der bei uns in der Strasse wohnt. 6 Kinder, Teil davon sind schon geheiratet. Ist geflüchtet aus Syrien. Er erzählt nicht viel. Aber wenn er erzählt, dann schudert es einem. Er ist nicht Christ, er ist Moslem. Aber von den Moslem ist er sehr enttäuscht. Er hat sehr gelitten unter der IS. Es muss irgendetwas passiert sein, ich weiß es nicht genau. Es ist um seinen Sohn gegangen. Auf jeden Fall hat ihm das der letzte Kick gegeben, wo er gesagt hat, so, jetzt gehe ich. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, wo er bist? Und er hat gesagt, ja, er ist zuerst in der Türkei. Und ich habe gefragt, ja, was hast du denn mitgenommen? Nichts. Ein paar Kleider. Das Rote Kreuz hat ihn in der Türkei versorgt und er hat gemerkt, dass es dort gar nicht gut geht. Er ist mehrfach zusammengeschlagen worden in der Türkei. Er ist blockt worden, weil die Türken haben die Syrer nicht gern, die ihnen arbeiten können, wegnehmen als billige Arbeitskräfte. Es ist überall das Gleiche. Und ich denke, als Flüchtling unterwegs, das müssen wir zuerst einmal erlebt haben. Und so ist er jetzt da und genießt und ist sehr dankbar, dass er in der Schweiz darf sein. Das merkt man auch. Und ich habe ihn relativ häufig bei mir daheim. Es sind immer wieder sehr spannende Begegnungen. Manchmal wird es schwierig in der Kommunikation. Ich habe schon mal überlegt, einfach Arabisch zu lernen, aber ich habe es sehr schnell wieder aufgegeben. Es ist sehr schwierig. Ich habe dann herausgefunden, dass mit Google, es gibt eine Google App Translation, kann man sehr gut arbeiten. Also ich kann dort auf Deutsch reinreden und dann tut es das auf Arabisch übersetzen. Und manchmal ist es ziemlich schräg und dann lachen wir wie verrückt. Und wir haben dann herausgefunden, wenn man ganz kurze Sätze macht, dann geht es. Er kommt aus einem Dorf, wo 90% der Bewohner Christen sind. Und es hat mich dann überrascht, was für ein Zeugnis er diesen Christen gegeben hat. Ein tolles Zeugnis. Die sind befreundet gewesen miteinander. Aber sie haben unter der IS gelitten. Also das ist furchtbar zu und her gegangen. Das ist ein Dorf, das in einem Tal unten ist. Und die IS hat Pneu anzünden und hat jeden Berg runterrollen lassen ins Dorf, um die Häuser anzünden. Und wenn die Leute raus sind, löschen, haben sie verschossen. Also das sind Sachen, die hört man hier gar nicht. Also es muss also wirklich zugegangen sein wie im Himmel vor uns. Und wenn man so Sachen sieht und so Sachen erlebt, dann wird es unter Umständen schwierig, Gott zu lieben von ganzem Herzen. Viele von unseren Glaubensgeschwistern, die sind im Gefängnis. Gott lieben von ganzem Herzen. Ich finde es tröstlich und es ist, glaube ich, wichtig, das zu wissen, weil wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Es könnte sein, dass es auch bei uns enger wird. Im 1. Korinther 10, 13 lesen wir: Bisher ist noch keine Versuchung über euch gekommen, die einen Menschen überfordert. Und Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass diese Prüfung über eure Kraft geht. Er wird euch bei allen Versuchungen den Weg zeigen, auf dem ihr bestehen könnt. Das ist vielleicht der Vers, den man in der Bibel rot anstreichen sollte. 1. Korinther 10, 13. Und ich denke, der eine oder andere hat das bei uns schon erlebt, dass man durch schwere Prüfungen durchgegangen ist und man sich nachher fragt, wie habe ich das überhaupt noch mehr geschafft? Und man merkt, Gott hat einen durchgetragen. Wir finden in der Bibel viele solche Gestalten. Ein Hiob denkst. Oder ich habe heute Morgen in der stillen Zeit gerade die Geschichte von Abraham gelesen, wo Gott auf eine Probe gestellt hat mit dem Isaac. Ihm einen Auftrag gegeben hat, etwas zu machen, was unglaublich ist. Und der Abraham ist den Weg gegangen auf der Burg Moricha. Und er war bereit gewesen bis zum Schluss. Und Gott hat ihm einen Ausweg gegeben. Und Gott hat dann nachher zu ihm gesagt: Ich habe es gesehen, wie treu du bist. Und weil du so treu bist wie er dich, und dann kommt die Verheißung, dich zum Segen machen für alle Nationen. Und aus dieser Linie raus ist Jesus gekommen. Ein Segen für alle Nationen. Es gibt auch eine Figur im Neuen Testament, die mich total fasziniert. Der Jörg hat uns letzten Sonntag ein Textwort gelesen. Und das war im Epheser, gell? Epheser 1, 18. Ergebe eurem Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat. Und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch die Heiligen wartet. Damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, mit der er den Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Welten als seine rechte Seite setzte. Dort thront er jetzt, hoch über allen Gewalten, allen Mächten und Autoritäten, über allem, was Rang und Namen in dieser und auch in der zukünftigen Welt hat. Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt und er hat ihn, der über alles herrscht, auch zum Kopf der Gemeinde gemacht. Die Gemeinde stellt seinen Körper dar und seine Fülle. Es ist die Fülle von dem, der das All und alles erfüllt. Das ist so ein kräftiger Text, ich liebe den, überhaupt den ganzen Epheserbrief. Das ist so eine Stärke da drin in diesem Text. Und das hat mir sehr gefallen, wie du das vorgelesen hast, Jörg, letzten Sonntag. Aber wisst ihr, wo der Paulus war, wo er das geschrieben hat? Im Gefängnis. Es ist der erste Gefängnisbrief aus dem Gefängnis in Rom. Da ist es unglaublich, wenn man sich das vorstellt, aus was für einer Position heraus der Mann das geschrieben hat. So etwas ist nur mehr möglich in der Kraft Gottes. Anders ist das nicht möglich. Gott liebe mit ganzem Herz. Das Herz als Zentrum der Gefühle. von der Poesie, von den Wünschen, Ängsten, Hoffnung. Das, was auch so schwingt, auch wenn wir gerade Lieder miteinander singen. Ich liebe es. Aber es gibt einen gefährlichen Anspruch bei dem Ganzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe schon gehört, dass es Leute gegeben hat, die gesagt haben, also da komme ich nicht in die Stimmung zum Arbeiten und zum Lobpreisen. Mein Gefühl steht mir hier im Weg. Ich habe das schon gehört von Leuten, die in einer Gebetsstunde waren, wo es nicht so emotionell zu und her gegangen ist. Ich habe es auch schon gehört bei einem Lobpreis, der vielleicht nicht so toll tönt hat. Und da habe ich mich dann gefragt, ja, ist denn das jetzt richtig? Dass die Emotionen so eine Rolle spielen, dass die Stimmung so eine Rolle spielt. Wo der Paulus und der Silas unterwegs waren in einer Gebetsstunde und gefangen genommen worden sind und ins Gefängnis gesteckt worden sind, da heisst es, sie haben im Gefängnis gesungen. Was auch nicht für eine Stimmung hatte. Vielleicht haben sie können mit der Kette rasseln. Manchmal sind wir schon eigenartige Kreuze, was es das Asam betrifft. Ich glaube, dass wir hier unsere Ansprüche herunterschrauben. Sonst haben wir in Zukunft keine Chance, wenn es so denken werden. Gott lieben mit ganzem Herz. Das ist ein Entscheid. Das ist nicht eine Frage der Gefühle. Ich will das. Ich möchte das. Stefan, schaff da dran. Mit ganzer Seele. Es ist interessant, das Zitat, das Jesus hier dem Pharisäer oder einem Schriftgelehrten liefert, der ihn hier fragt, das kommt aus dem 5. Mose 6, das ist die zweite Aufzählung von den 10 Geboten. Die erste ist in 2. Mose 20 und die zweite ist im 5. Mose. Höre Israel, Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein, und du sollst Jahwe, deinen Gott, mit ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele und ganzer Kraft. Und die Worte, die ich dir heute verkünde, sollen in deinem Herzen sein. Präge sie deinen Kindern ein und rede davon, ob du in deinem Hause bist oder unterwegs, ob du dich hinlegst oder aufstehst. Du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und als Merkzeichen auf deine Stirn tragen. Du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses schreiben und an deine Tore. So steht das im 5. Mose. Ist doch noch spannend. Man findet das noch zum Teil in alten Bauernhäusern, dass es irgendein Bibelwort oder Sagensspruch hat über der Türe. Und das finde ich gar keine schlechte Idee, sich das immer wieder vor Augen zu halten. Der Kühlschrank ist auch so ein idealer Ort. Oder der Laptop, dass man dort drüber irgendeinen Vers hat, der einem immer wieder begegnet. Das, was hier mit Seel bezeichnet wird, ist im Hebräischen der Begriff Nefesh. Und ich habe mich dann gefragt, was ist jetzt so gemeint mit Seel? Und bin so ein bisschen in die theologische Literatur ein bisschen geboren und habe dann so eine Erklärung gefunden. Man findet den Begriff als erstes im 1. Mose 2, 7 im Schöpfungsbericht, was heisst, da formte Jahwe Gott den Menschen aus loser Erde vom Ackerboden und hauchte Lebensatem in sein Gesicht. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Also Nefesh Haya ist dann quasi das hebräische Wort. Ich kann nicht Hebräisch, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber die Erklärung habe ich interessant gefunden. Es ist eigentlich etwas, was darum geht, dass etwas Ganzheitliches ist. Es ist der ganze Mensch, der ganze Körper, das ganze biologische Funktionieren, das dahinter dran steht. Das ist mit ganzer Seele gemeint. Also eigentlich mit dem ganzen Wesen. Der ganze lebende Körper. Mit ganzer Seele. Und jetzt wird es noch viel spannender. Mit ganzem Verstand. Gott liebe mit ganzem Verstand. Ich glaube, da sind wir gewaltig herausgefordert. In dieser ach so aufgeklärten Welt, wo das Gefühl hat, sie wissen alles. Mich beelendet das manchmal. Und ich frage mich, wo ist mein Verstand, wenn es darum geht, Gott zu lieben? Etwas zu glauben oder jemandem zu glauben, ist eine Frage der Beziehung. Wenn der Papi dem Kind etwas erzählt und die Beziehung ist gut, dann glaubt das Kind dem Papi. Versteht ihr, was ich meine? Es ist eine Frage der Beziehung, wenn man glaubt. Und wenn du Zweifel hast, dann kann ich dir nur empfehlen, nimm dir die Zeit, nimm dir die Kraft und geh einmal in die Tiefe. Geh einmal bohren, was wirklich gesagt wird. Ich habe mich intensiv befasst mit diesem Thema, weil es mich fasziniert, einerseits und andererseits, eben, wie ich auch schon gesagt habe, beelendet. Befürworter und Gegner Informationen von der Revolution. Und eins habe ich festgestellt, je tiefer das du grabst, desto mehr merkst du, es ist immer eine Glaubensfrage. Es bleibt eine Glaubensfrage. Und so tun, als sei alles bewiesen, das ist arrogant und unfair und einer Wissenschaft nicht würdig. Man muss auch über die Sachen reden, die fragwürdig sind. Es ist interessant, in Deutschland gibt es eine Bewegung unter Wissenschaftlern und Lehrern, wo immer mehr Kreationisten sind. Das wird als bedrohlich empfunden. Darum gibt es von, ich weiß nicht, welches Bundesland das gemacht hat, gibt es eine Schrift an die Lehrer, die da dagegen redet, weil sie sagen, das ist gefährlich, was da passiert. Weil die Christen, das sind Fundamentalisten. Und in Deutschland hat man ja im Moment auch die große Diskussion über Schwulen- und Lesben-Themen. Und das gehört halt dann auch in das Kapitel. Also das wird dann alles zusammengewürfelt. Also das passt dann nicht und darum haben sie eine Schrift verfasst. Aber wenn man da dann genau schaut, dann merkt man, hallo. Gerade das, was man in den letzten 50, 60 Jahren entdeckt hat im Bereich der Biologie, mit der DNA, mit dem Zucker, wo entsprechende Basen dranhängen, die vier Basen, die am Schluss das ganze Alphabet ausmachen. Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin, die unglaubliche Information darstellen, wo die Zellen sagen, die dafür zuständig sind, mach Eiweiß. Und dann nicht nur eine Sorte, sondern verschiedene Sorten. Wo die kleinen Körper, die in den Zellen sind, die Energieversorgung, Mitochondrien sagen, wie sie mit dem Adenosin-Triphosphat machen, damit die Zellen Kraft haben, zum Funktionieren. Und die sind verschieden, die haben verschiedene Formen. Und es ist so komplex. Und es ist so interessant, dass man aufgrund von dieser Zusammenstellung sagen kann, in welche Familiengruppe das gehört. Und obwohl es unterschiedlich ist, funktioniert es. Und erfüllt seine Aufgabe und produziert Protein. Und was alles dazugehört. Hochkompliziert. Und da haben wir so eine biologische Uhr definiert, so ähnlich wie die C14-Methode, hat man gesagt, also die Sequenzen, die so gross sind, wo es eine Auftrennung gegeben hat, die gehören ungefähr in diese Zeitperiode. Und hat ein ganzes System auf dem aufgebaut. Und jetzt merkt man, das System stimmt nicht. Weil die Veränderungen sind je nach Spezies unterschiedlich. Bei den Primaten 100-mal langsamer wie bei den Menschen. Kannst die ganze Uhr vergessen. Funktioniert nicht, geht nicht. Ich könnte noch lange darüber reden, weil es fasziniert mich, aber wir haben die Zeit nicht dazu. Glaubt mir es einfach. Es ist nicht so billig, wie sie es verkaufen, den Schülern. Also es ist nicht fair. Weil es ist nämlich viel logischer, dass hinten dran nicht ein Zufall steht, sondern dass hinten dran eine Intelligenz steht. Wir haben auch in der Physik ganz ähnliche Probleme. 1905 war es, wo der Albert Einstein übrigens über die Optik, über das Licht, herausgefunden hat, dass da etwas nicht stimmt. Er hat dort die spezielle Relativitätstheorie aus der Erkenntnis herausgeschaffen, weil er gemerkt hat, er wollte eigentlich herausfinden, wenn zwei Körper sich unterschiedlich bewegen und man von beiden einen Lichtstrahl abschickt, dann müsste die Lichtgeschwindigkeit vom schnelleren Körper auch schneller sein und das müsste zu Interferenzen führen und das ist nicht passiert. Und er hat dann auch studieren, warum ist das so? Und daraus ist eine ganz spannende Geschichte geworden. Es war so spannend, dass ein Haufen Leute sie am Anfang gar nicht geglaubt haben. Die spezielle Relativitätstheorie. 10 Jahre später hat er sie erweitert und hat die allgemeine Relativitätstheorie daraus gemacht. Etwas, was dazu geführt hat, dass alles ganz anders ist, wie man es sich bis jetzt vorgestellt hat. Ganz anders. Wir, die in einer Zeit leben, wo wir das Gefühl haben, das ist etwas, was eine Konstante ist. Also jedes Jahr immer gleich. Muss man feststellen, mit der Relativitätstheorie ist das nicht so. Je schneller sich ein Körper bewegt, desto langsamer geht die Zeit um. Das ist noch speziell. Also wenn eine Schallplatte sich unendlich schnell dreht, dann ist der Rand jünger als das Zentrum. Aber das sind Sachen, die sind ein bisschen, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber es spielt eine Rolle. Bei den Satelliten, die um die Erde herum sausen, da muss man das berechnen. Die Zeitberechnungen, dort ist das berücksichtigt. Der ganze Raum, alles zusammen, ist jetzt im Moment in einer so einer Phase von, man vermutet, dass es zuerst eine Ausdehnung gegeben hat und dass es jetzt in einer Phase ist, wo es wieder eher richtig zusammenziehen, in einen Kollaps hineingeht. Aber was Physiker keine Ahnung haben, ist, woher kommt das alles? Woher kommt die unglaubliche Energie? Wenn man sich vorstellt, Hiroshima und Nagasaki, die Atombomben, die dort gezündet worden sind, das war Schöpfungsenergie, die dort frei geworden ist. Wie meint denn, ich weiß die Zahlen nicht mehr ganz genau, ist 5 Gramm Masse und bei der anderen 8 Gramm Masse zur Energie umgewandelt worden. Mit einer unglaublichen Stärke. Und stell dir vor, das ganze Weltall. Und das hat Gott gemacht, das ist unser Gott. Das ist so gross und so grossartig, dass es für die Menschen nur möglich ist, sich vorzustellen, dass da einer hinten dran ist, der das gemacht hat. Da hört einfach unser Verstand auf. Und weil es unser Verstand aufhört, sagt man, ja, das ist zufällig. Also ich weiß nicht. Dass wenn es eine Explosion gibt, in einer Buchdruckerei ein Lexikon daraus entsteht, ist die Wahrscheinlichkeit grösser, wie das DNA, das eine Biologie produziert, zufällig ist. Man könnte jetzt noch über die schwarzen Löcher reden, über die dunkle Masse, über den Ereignishorizont. Das machen wir alles nicht. Lassen wir. Ich merke, dass mir die Zeit davonläuft. Ein Punkt aus der Physik ist ganz ein aktueller. Das Higgs-Boson, wer hat noch nie vom Higgs-Boson gehört? Das Gottesteile, sagt euch das etwas? 2013 hat man sogenannte Gottesteile gefunden. Es gibt ja 2 so grundsätzliche Theorien in der theoretischen Physik. Das eine ist die allgemeine Relativitätstheorie und das andere ist die Teile, die Elementarteile-Theorie. Die sind zum Teil in einer Spannung zueinander. Aber man hat in dieser Elementarteile-Theorie hat man verschiedene Teile gefunden. Also ich habe damals noch gelernt, dass es Neutronen, Protonen und Elektronen gibt. Aber in der Zwischenzeit weiß man, dass das noch viel mehr sind. Und dass die zum Teil auch wechseln, die können auch mal anders abwechseln. Die können einmal so sein und einmal so. Das ist alles eine Energiefrage und eine Frage von der Drehung, was sie haben, das ist relativ kompliziert. Auf jeden Fall hat da ein so Teil gefehlt im Nachweis und das ist das sogenannte Higgs-Boson. Und das Higgs-Boson, das hat man jetzt gefunden, das heigt man jetzt. Ja. Es ist aber nicht so sicher, ob man es wirklich hat. Es ist nicht wirklich so sicher, weil wenn man sich vorstellt, das hat nur 10 hoch minus 22 Sekunden lang existiert. Das ist saumässig kurz. Und es ist so klein, dass man es eigentlich nicht sieht. Man hat sich überlegt, wenn das zerfällt, dann muss es 2 Photonen liefern oder Gamma-Elektronen oder Gammastrahlen oder es muss das und das. Und aufgrund von diesen Wirkungen hat man gesagt, wenn man die Versuche jetzt einfach x-mal wiederholt und immer wieder das Gleiche feststellt, dann haben wir es gefunden. Das ist jetzt sehr vereinfacht formuliert. Aber es gibt also namhafte Wissenschaftler, die daran zweifeln, ob das richtig ist. Und mit dem Higgs-Boson ist an einem Higgs-Feld hinten dran, das ist ein kompliziertes Gedankengerüst, das aussagt am Schluss, dass das ganze Gewicht, die ganze Gravitation, alles mit dem zusammenhängt. Und die das herausgefunden haben, der Herr Higgs und noch einer, die haben den Nobelpreis bekommen dafür. Für etwas, wo man eigentlich gar nicht wirklich hundertprozentig sicher ist, dass es so ist. Ist noch speziell. Darum denke ich, ist es einfach wichtig, dass man sich überlegt und dass man auch ein bisschen in die Tiefe geht. Ich weiss, das ist mühsam, es braucht viel Zeit, aber ich würde dafür plädieren und vor allen Dingen, gerade die, die Wissen weitergeben, Lehrer und so weiter, nicht einfach alles übernehmen, sondern in die Tiefe gehen und einmal fragen und einmal schauen. Das Internet ist noch interessant, man findet sehr viel darüber. Und sehr viele Informationen, die ich habe, habe ich nicht von Gläubigen. Das sind Ungläubige, das sind einfach Wissenschaftler. Wissenschaftler, die Sachen publiziert haben. Man kann auf YouTube kann man Vorlesungen an Universitäten schauen. Und das ist sehr spannend. Kostet nichts. Außer Zeit. Mit ganzem Verstand. Man muss sich vielleicht auch einmal fragen, wenn Gott sagt, die Erde lasse Gras hervorsprießen, Pflanzen und Bäume jeder Art sollen wachsen. Im Wasser soll es von Lebewesen aller Art wimmeln und am Himmel sollen Vögel fliegen. Die Erde soll alle Arten von Lebewesen hervorbringen, Herdenvieh und wilde Tiere und alles, was kriecht. Wenn das ein liebender Vater ist und er mir sagt, er hat das gemacht, glaube ich denn das? Ich glaube das. Für mich ist das kein Problem. Es ist Gottes Wort. Und wisst ihr was? Das, was in der DNA steht, ist auch Gottes Wort. Das hat nämlich Gott geschrieben. Manchmal ist es sehr verschlüsselt. Das ist in der DNA auch so. Und manchmal ist auch Gottes Wort nicht so ganz einfach zugänglich. Aber Gott hat uns versprochen, dass er uns den Heiligen Geist gibt. Und mit dem Heiligen Geist werden wir viel verstehen. Und das, was ausgesehen in der Evolutionstheorie wie eine Verwandtschaft, in der Technik von der Biologie, da muss ich euch jetzt ehrlich sagen, ich programmiere viel. Ich programmiere kleine so Prozessor für meine Steuerungen, die ich für Solaranlagen und andere Sachen brauche. Und dort habe ich ein Segment, ich schreibe nicht immer alles von neu. Das für ein Bildschirm, das für ein Display, da nehme ich das Stück, dann nehme ich das Stück, nehme ich das. Dann setze ich das zusammen und mache am Schluss das Programm. Einfach die entsprechenden Übergabeparameter mit Stimmen. Und in der Biologie, Gott hat doch das genauso gemacht. Und das ist die Verwandtschaft. Und jetzt, wo man das erkennt, wie die ganze Programmiererei ist, gibt es eben auch immer mehr Wissenschaftler, die sagen, das kann nicht zufällig entstehen. Information entsteht nie zufällig. Das hat immer einen Absender. Das sind so grundsätzliche Sachen. Gott lebt mit ganzem Verstand. Das gehört von mir dort dazu. Jetzt haben wir ein bisschen langen Ausflug gemacht. Jetzt kommt noch der mit aller Kraft. Was ist der Fokus von meinem Wirken? Ich denke, das ist auch das, was beobachtet wird. Um was geht es mir wirklich in meinem Leben? Was mache ich? Springe ich im Geld nach? Suche ich Anerkennung? Ist Gesundheit für mich das Wichtigste? Investiere ich alles in Gesundheit? Ich gehe jeden Tag stundenlang säckeln. Und das ist die feinste Sache. Obwohl ich ja nicht weiss, was da drinnen ist, was ich esse. Das ist auch noch so eine Sache. Ist der Job für mich das Wichtigste oder die Familie? Was steht im Zentrum von meinem Leben? Wo tue ich meine Kraft drin investieren? Ich persönlich glaube, je tiefer meine Liebe zu Gott ist, desto mehr wird auch die Liebe zum Nächsten. Versteht ihr, was ich meine? Vielleicht sollten wir unseren Fokus noch viel mehr darauf ausrichten, mit aller Kraft unser Herz zu leben. Vielleicht würde unsere Gemeinde auch wachsen, mit Neubekehrten. Obwohl ich mich natürlich freue über Zuzüge. Aber ich würde mich auch sehr freuen über Neubekehrte. Und so ist es ein Gebet worden von mir, immer wieder neu bete ich das, Herr, hilf mir. Hilf mir, dir zu lieben, weil ich muss erkennen, ich kann es nicht. Es ist so schlimm. Ich will es eigentlich gern. Ich bete noch. Herr, du bist würdig, dass wir dich lieben, dass wir dich anbeten. Du bist unser König, du bist unser Herr. Und wenn wir vor deiner Schöpfung stehen und die Dimensionen sehen und die Energie und die Weisheit, dann schudert es einem, Herr. Wie gross bist du? Und dass du unser Papi sein willst, das ist erstaunlich. Und dass du uns einen Ausweg geschaffen hast aus der Sündhaftigkeit, das ist grossartig. Und dafür wollen wir dich loben und preisen und wollen dich arbeiten. Amen.